Die Ostergeschenkidee. 4 Wochen NRZ lesen für nur 4 Euro. Jetzt auf nrz.de/ostern.
Streifendienst 1902. Der MSV-Talk mit Tim Gieske und David Müller. Präsentiert von Bürosysteme Lilienthal. Euer Büroprofi im Ruhrpott und am Niederrhein.
Hallo ihr Lieben, hallo und herzlich willkommen zur Trauerbegleitung Streifendienst 1902. David Müller und ich, wir tragen heute das Spiel Hansa Rostock gegen den MSV Duisburg zu Grabe. Ja, erstmal vielen lieben Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt und vielen lieben Dank, dass ihr auch wieder so zahlreich unter dem letzten Video kommentiert habt. Das freut uns riesig. Es wächst immer weiter, die Subscriber-Zahlen steigen, die Klickzahlen steigen. Wir freuen uns darüber wirklich total und auch wenn ihr uns über die Podcast-Programme hört, dann auch da euch ein herzliches Hallo. Und wir sind auf jeden Fall begeistert. Es waren wieder sehr, sehr viele Kommentare unter dem letzten Video. Um diesen kleinen Podcast heute jetzt ein bisschen positiv zu starten. Ja, David, was machen wir heute?
Also ich habe keinen Bock. Also erstmal, dann fange ich vielleicht an. Ich habe ja passend dazu schon mein schwarzes Sakko angezogen. Übrigens, liebe Grüße an Stefan von den Pottbolzern. Er hat sich das gewünscht. Ihr seht, wir gehen auf Wünsche ein in diesem Format. Nein, aber vielen Dank nochmal auch. Wir hatten ja in der letzten Woche auch viel drüber diskutiert, über auch nicht so nette Nachrichten, die wir ab und zu kriegen. Und ich war eher überrascht, was für eine Welle der Positivität von euch da draußen kam. Auch immer wieder so ein gutes Beispiel, dass man häufig sich auch viel zu sehr darauf versteift, was man nicht so an netten Nachrichten bekommt und dass aber eine große oder meistens ja eigentlich die Mehrheit der Leute das draußen dann doch ganz cool finden, was wir hier treiben. Also vielen Dank dafür, macht gerne weiter so, kommentiert fleißig, diskutiert auch mit uns, ist wichtig. Da wird es heute ja sehr viele Anhaltspunkte für geben.
Oder auch nicht, ganz ehrlich. Also der Tenor im Großen und Ganzen ist ja erstmal zum Rostock-Spiel 1-5. Da hatte man sich sicherlich was anderes vorgenommen. Wir haben eine eklatante Auswärtsschwäche. Die letzten 4 Auswärtsspiele brachten uns einen Punkt. Wir müssen natürlich darüber reden, was macht das mit der Stimmung aktuell dann im Zebrastall? Was macht das auch mit der weiteren Saison? Was macht das mit den Spielern? Da können wir natürlich nur mutmaßen, aber da wollen wir natürlich heute so ein bisschen drauf eingehen. Und dann schauen wir natürlich auch auf das nächste Spiel gegen 1860 München, auch ein Gegner, dem der MSV oder den der MSV nicht so gerne hat. Ja. Da müssen wir mal auf jeden Fall auch so ein bisschen auseinanderklamüsern, wo da die Lichtblicke sind. Erstmal, David, du warst ja in Rostock.
Ja.
War das erste Mal im Ostseestadion für dich?
Ja, tatsächlich.
Grundsätzlich erstmal war es eine schöne Erfahrung. Rostock an sich hat Spaß gemacht oder war das Ganze spieltags entsprechend auch irgendwie schwierig?
Was ja extrem interessant ist, dass wenn du auch die letzten Wochen guckst, auch wettertechnisch, dass immer, wenn wir hier bei Heimspielen sind, und das passt zur sportlichen Lage auch so ein bisschen, hast du hier Sonnenschein, schönes Wetter. Sobald es aber auswärts geht, Ingolstadt, Ulm, gut, das war auch noch im Februar, aber jetzt auch wieder Rostock. Von T-Shirt-Wetter direkt nach Rostock an die Ostsee, gleich wieder alles kalt, nass und
du hattest dir Sonnenschein gewünscht in der letzten Folge.
Ja, es wurde nicht erhört, leider. Aber ansonsten, na klar, auch Hansa Rostock, ein Verein voller Tradition. Und das Spiel, wenn man jetzt auf Ergebnis guckt, war natürlich aus MSV-Sicht jetzt nicht so schön. Ansonsten, wenn wir das dann auch gleich auseinandernehmen, war die Partie an sich ja hochinteressant, wenn wir auch immer so viel sagen oder der Vergleich gezogen wurde zu den deutlichen Niederlagen gegen Hoffenheim, gegen Wiesbaden, wo man wirklich chancenlos war, muss man hier ja sagen, dass die erste Halbzeit auch andersherum hätte laufen können. Werden wir gleich nochmal darauf zurückkommen. Aber vielleicht zur Allgemeinstimmung war es echt brillant. Das Einzige, was ich so ein bisschen komisch fand, schreibt es auch gerne mal in die Kommentare, ob ihr das schon erlebt habt, dass Laola-Wellen eigentlich ist ja eher so ein Nationalmannschaftsding, oder? Hast du schon mal in der Bundesliga, zweiten Bundesliga, dritte Liga, da wo ich bisher war, hast du da schon mal Laola-Wellen gesehen? Ich hoffe, die hatten die MSV-Fans, die haben da nicht mitgemacht, konnte ich irgendwo nachvollziehen, dass die da keinen Bock drauf hatten, aber hast du das schon mal gesehen?
Vielleicht eine Spezialität des Ostseestadions, ich kann es mir sonst nicht erklären, die habe ich nicht gesehen, es trug aber zu meiner wunderbaren Stimmung an diesem Tag bei, muss man sagen.
Ja, und wahrscheinlich auch die Fangesänge, die Nummer 1 im Pott sind wir. Das, ja, da dachte ich mir auch, das hat sehr vielen von euch und von euch da draußen als Fans natürlich verständlicherweise wehgetan. Wäre mir genauso gegangen.
Ich nehme das so mit, die Häme nehme ich so mit. Wir müssen auch ganz ehrlich sagen, ich glaube auch die Rostocker, die waren ein bisschen überrascht teilweise von diesem Ergebnis. Ich glaube, die mutige Herangehensweise hat den einen oder anderen überrascht. Tatsächlich kann ich auch hier direkt mal auf die aktuelle 1902-Folge von den Pottbolzern verweisen vom Sonntag. Da ist auch der Kollege Daniel Rasche dann am Start unter anderem und ein Rostock-Fan, der das Ganze dann auch nochmal so ein bisschen einordnet. Eine sehr interessante Folge, also auf jeden Fall reinhören. Liebe Grüße an der Stelle. Und ich glaube, wenn ich das so richtig verstanden habe, war da auch so ein bisschen Verwunderung mit reingemischt, ob dieses wirklich ja sehr deutlich ein Ergebnis ist. Aber man muss ja dazu sagen, dass Rostock alles dafür getan hat, zumindest auf ihrer Seite, um das Ergebnis auch so zu halten oder beziehungsweise das Ergebnis so zu kreieren. Das erste Tor, da sind wir ja nicht mal am Ball gewesen, oder?
Also ja, das haben, glaube ich, Ali Hahn und Chris Schmoldt im Anschluss auch bei uns in der Mixzone gesagt. Es ist ja allgemein, auch wenn du das Torschussverhältnis anguckst, ich weiß es nicht mehr genau, wie es war, aber es war ja relativ ausgeglichen, ne? Auch nach der Pause. Wie gesagt, ich habe eben gesagt, Hoffenheim, Wiesbaden, da warst du klar unterlegen. Nach der ersten Halbzeit ein 1:4. Wenn du dir sämtliche Statistiken anguckst, das ist ja absurd eigentlich. Also das darf überhaupt nicht sein. Es ist letztendlich, und da habe ich Ali Hahn in die Richtung auch so ein bisschen gefragt, dass das so ein bisschen das Duell der schlechten Abwehrketten war, hätte man aus den eigenen Chancen nicht mehr machen müssen. Die Diskussion wollte er nicht so richtig führen, weil er sagt, naja, okay, ja, vielleicht hätte man die ein oder andere Chance mehr nutzen müssen, aber trotzdem kannst du nicht 4 Dinger kassieren. Und da hat er absolut recht.
Insofern wurde war für mich schon so bezeichnend. Ne? Wir hatten da auch letzte Woche drüber gesprochen. Da wurde viel mehr Druck auf diese Viererkette gemacht, als Saarbrücken das gemacht hat. Ne? Das ist ja auch das, was einige Fans auch schon so ein Stück weit bekrittelt hatten oder schon angemahnt hatten, dass es eventuell so laufen könnte. Ne? Berg flankt rein. Holten steht da Mutterseelen allein. Ich denke, da war Hahn für zuständig. Ich bin mich mir ganz sicher. Läuft hinter dem Rücken durch. 78 Sekunden gespielt, 1:0. Dann, ich gehe mal ganz kurz durch, damit wir das auch mal chronologisch haben. Das 2:0 von Le Beau, direkt verwandelte Ecke. Ich, in den ersten 2-3 Momenten, ich finde, da macht weder die Abwehr, aber auch Braune jetzt nicht die allerbeste Figur. Ja. Sieht unglücklich aus, aber es passte einfach so. Auch von der Körpersprache, die wir auswärts immer wieder an den Tag legen. Ich weiß nicht, natürlich hat sich das so ein bisschen jetzt auch verfestigt, weil du weißt, auswärts ist da eine riesen Diskrepanz zu Hause. Aber dass wir dann jedes Mal, ich fand schon, dass der Einstieg zu Wiesbaden oder Hoffenheim ähnlich war mit diesem Spiel. Ne, dieses Gepenne, dieses noch nicht auf dem Platz sein. Das finde ich, das ist ähnlich. Was du ja ansprichst, das sind ja, dass wir nach dem 2:0 erstmal wieder kurz zu unseren Tugenden zurückgefunden haben. Meuer mit dem 2:1.
Ich fand das offensiv allgemein von Anfang an spielerisch nicht schlecht, weil Hansa Rostock, ich würde mal sagen, wenn du mal beide Abwehrketten betrachtest, war Hansa Rostock oder würde ich Hansa Rostock in dem Moment mangelhaft attestieren und der MSV war ungenügend, um das jetzt mal in Schulnoten zu packen. Weil auch, glaube nach dem ersten Tor war das sogar, wo dann Lobinger frei vor dem Tor auftaucht, nachdem sich zwei Rostocker beim Kopfball behindern und ihm den Ball da perfekt in den Lauf köpfen. Also wenn der das Ding da macht, weißt du auch nicht, was passiert. Und der hat noch einen Pfostenschuss von Zusek, noch eine andere gute Aktion. Was für mich dann so ein bisschen schade war, ja, es ist gerade problematisch, dass du mental vom Kopf her einfach von Anfang an auswärts nicht so richtig da bist. Aber, und das hatten wir in den letzten Wochen auch immer wieder, dieses Thema Momentum, was dir immer wieder abhanden kommt. Ja, okay, du legst einen beschissenen Start hin, aber direkt nach dem 2:0 schaffst du das 2:1. Und da hast du es verpasst, das Momentum doch noch in deine Richtung zu drehen. Es hätte gar nicht unbedingt jetzt direkt der Ausgleich fallen müssen oder dass du jetzt direkt das Spiel drehst. Aber du hättest das Momentum insofern nutzen müssen, dass du am Ende dann nach der ersten Halbzeit nicht mit einem 1:4 dastehst und dass die Partie im Prinzip durch ist.
Ja.
Und das ist Auch wieder symptomatisch, wenn wir das ansprechen mit Abwehr schläft oder allgemein die Mannschaft hinten in der Verteidigung schläft sehr häufig, ist es auch das, was wir ansprechen müssen, wenn du das Momentum dann doch schaffst, dass du es dann nicht nutzt.
Ich bin hier gerade nochmal an meinem Handy am Kramen. Ich habe da nicht nochmal die Statistiken rausgesucht. Das, was du ja sagst, ist ja auch durchaus in Zahlen zu belegen. Wir haben zwar deutlich weniger Ballbesitz, ich schaue hier gerade bei Transfermarkt, aber die Torschussbilanz, das ist Rostock 20, Duisburg 17 und Schüsse aufs Tor, muss man ja immer schauen, was ist ein Schuss aufs Tor und was nicht. Ne? Es ist 15-15, ne? Das ist schon krass. Also ich weiß ganz genau, was du meinst und so hat sich immer wieder das Spiel auch angefühlt und ich hatte nach dem 2-1 auch nicht unbedingt das Gefühl, dass das schon verloren ist, sondern eher, dass es ein Spektakel wird.
Ja.
Aber es ging dann ja relativ schnell leider wieder in die Richtung, dass wir weiterpennen. In der 34. Minute stellt Benno Dietze den alten Abstand wieder her und dann vor der Halbzeit dann noch Holten zum 4-1, der sich dann so ein bisschen direkt mal zum MSV-Schreck entwickelt hat. 3 Tore, wenn ich jetzt mal das ganze Spiel betrachte, aus dem 5-Meter-Raum. Das spricht auch eine ganz klare Sprache gegen unsere Abwehr. Oder was würdest du sagen?
Ja, auf jeden Fall, wenn du dir mal das Tor von Dietze auch anguckst. Susek total zweikampfschwach, was er da macht, hat leider auch seine 5. gelbe Karte gesehen.
Spielt jetzt gegen München, genau.
Genau, und dann Ali Hahn, der da theoretisch an den Ball kommen könnte und den, glaube ich, sogar berührt, den Ball aber komplett verfehlt und dementsprechend ist dann also Pleiten, Pech und Pannen immer in der Situation und das kommt einfach zu viel vor. Dann bei dem Tor von Holten, bei dem zweiten, wo dann Hahn, glaube ich, rausrückt aus der Abwehrkette. Da kann man aber auch sagen, warum geht kein Sechser da in die Aktion? Dementsprechend ist hinter ihm dann alles frei. Der lange Ball auf Carstens, der dann zum Abschluss kommt und den Braune, den dann unglücklich abprallen lässt. Leon Müller, der dann zwar noch nach hinten läuft, aber viel zu weit nach hinten ist. Also da merkst du dann halt auch zwischen Innenverteidigung und den Sechsern halt auch, dass da die Abstimmung überhaupt nicht da ist. Auch vor dem letzten Tor Harenbrock.
Schon wieder.
Wir haben, ja, es kam alles zusammen, was wir vorab auch besprochen hatten, wo der Kinzombi auf der Außenbahn da frei schalten und walten kann, da an Sazar und Hahn ganz einfach vorbeikommt.
Das Tor zum 5-1.
Ja, genau. Also das alles schief gegangen, was hätte nur schief gehen können irgendwo.
Hier geht's um das, was sonst im Hintergrund passiert.
Akte Duisburg. Polizei und Staatsanwalt stellen sich euren Fragen bei Radio Duisburg.
Und in unserer nächsten Folge geht es um unser aller Lieblingsthema, den MSV. Ich habe einen Polizisten und einen Staatsanwalt zu Gast, die am Spieltag im Stadion arbeiten und für Recht und Ordnung bei unseren Heimspielen sorgen. Und ihr könnt jetzt genau dazu Fragen stellen, wie sie arbeiten, womit sie zu tun haben und. Schickt uns einfach direkt eine WhatsApp-Sprachnachricht an die Radio Duisburg Hotline 0203 80 08 999 oder eine Mail an podcast@radioduisburg.de.
Akte Duisburg. Polizei und Staatsanwalt stellen sich euren Fragen bei Radio Duisburg. Jeden zweiten Monat neu. Auf radioduisburg.de und überall, wo es Podcasts gibt. Radio Duisburg. Alle Infos, die du brauchst.
Was nehmen wir da jetzt erstmal mit? Klar, wir haben eine Diskussion am Laufen, was unsere Innenverteidigung betrifft. Das ist offensichtlich. Wie steigen wir da jetzt drauf ein? Steigen wir darauf ein? Gibt es da Alternativen? Wie siehst du das? Also wir haben ja natürlich einen Ben Schlicke oder auch die Winterverpflichtung Becker, die bis jetzt noch keinen grünen Rasen bei uns gesehen hat.
Der aber auch noch verletzt war oder ist. Müssen wir mal gucken.
Wie sich das entwickelt. Anfangs ist ja nur dieser Pferdekuss angeblich. Ne? Von mehreren Pferden geküsst worden letzten Endes. Aber es ist ja schon so, dass das, was uns so stark gemacht hat, das ist meine These so ein bisschen, jetzt gerade unsere größte Schwäche ist. Und das ist halt die Kompaktheit in der Viererkette, gerade auch in der Innenverteidigung. Und man hat so ein bisschen auch ein Stück weit das Gefühl, wir geben unsere gute Kompaktheit in der Defensive auf für die Weiterentwicklung oder die vermeintliche Weiterentwicklung im Offensivspiel. Wie siehst du das?
Ich weiß nicht, ob man das so pauschal sagen kann, aber vielleicht mal zum Thema Innenverteidigung. Weil ja, Ali Hahn grundsätzlich auch einer ist, der sich hinterher auch immer stellt. Gut, kann man sagen, ist als Kapitän seine Aufgabe. Aber wir können darüber diskutieren, müsste man sportlich da mal eine Veränderung vornehmen. Was ich dann jetzt am Wochenende so viel gesehen habe, auch bei uns in den Kommentarspalten teilweise mit, müsste man Kapitänsamt wegnehmen und so, der ist eines Kapitäns unwürdig, schon hart übertrieben. So, oder da haben auch manche Leute dann so gesagt, der soll immer aufhören zu reden, ist immer dasselbe, bla bla, der soll sich nicht immer so darstellen in den Interviews. Darauf möchte ich vielleicht gerne mal eingehen, auch mal für euch zum Hintergrund, wie diese Interviews auch zustande kommen. Also erstmal haben wir ja als Medium, wir sind ja eigentlich Print-Online-Medium, also wir als NAZ, und dementsprechend haben wir da ja einen Sonderstatus, dass wir diese Mixzone-Interviews überhaupt machen dürfen mit Bild. Das erlaubt uns der MSV sozusagen, dass wir das machen dürfen. Also erstmal danke, weil das ist nicht selbstverständlich. Jetzt ist es natürlich so, dass wir dann die Spieler nach dem Spiel immer anfragen oder der MSV fragt uns, welche Spieler möchten wir nach dem Spiel haben. Nach dem Sieg ist es immer relativ einfach. Da kann man sich gar nicht entscheiden. Meistens versucht man immer so zwei unterschiedliche Spieler zu finden. Nach Siegen sind es häufig sogar drei. Nach Niederlagen ist es natürlich deutlich schwieriger, weil Punkt 1, der MSV will die Spieler schützen. Ich hätte sehr gerne nach diesem Spiel in Braune gehabt, aber der war so auf 180, auch als er in die Kabine gegangen ist, dass dann halt vielleicht auch der MSV selbst sagt, und das kann ich auch nachvollziehen, naja, den lassen wir uns jetzt mal nicht vor eine Kamera stellen oder so. Aber das wird es dann für uns natürlich schwierig, weil ich sag mal so, bei Siegen oder auch bei Unentschieden ist die Auswahl deutlich größer, aber bei Niederlagen möchte keiner mehr so richtig sprechen. Menschlich kann ich das nachvollziehen, aber es ist für uns natürlich sehr, sehr schwierig dann. Und wer kommt dann bei Niederlagen? Immer Ali Hahn. So, ja, wie gesagt, ist vielleicht auch part of the game, aber es ist für ihn natürlich auch immer, er war jetzt bei diesem Spiel, er war nach dem Wiesbaden-Spiel, da war auch der einzige Interviewcast. Jetzt war ja wenigstens Chris Schmoldt mal dabei. Auch sehr spannend, wenn wir gleich zukommen. Und gegen Ulm war er auch der einzige, der am Ende des Tages gesprochen hat. Und dementsprechend möchte ich das da mal so ein bisschen davon wegkommen, dass Leute mal sagen, der quatscht immer so viel oder der will sich darstellen oder so. Es stimmt einfach nicht, sondern er stellt sich der Verantwortung. Er sagt auch selbst, dass er mit seiner Leistung aktuell nicht zufrieden ist. So, das sagt er klipp und klar. So, aber der Eindruck, der dann oder den viele draußen haben, dass er sich irgendwie darstellen möchte oder so, das möchte ich in diesem Punkt mal klar zurückweisen, weil es stimmt einfach nicht. Er macht in dem Fall einfach seinen Job. Und ich finde es so ein bisschen schade, weil es für ihn auch nicht einfach ist. Es ist auch nicht schön. Mal vielleicht noch ein anderes Beispiel. Ich bin jetzt gerade sehr im Monolog oder sehr im Ali Hahn-Fanbus. Jetzt steige ich gleich aus. Aber vielleicht eine Sache noch dazu. Wir hatten nach dem Saarbrücken-Spiel, hat der Kollege Jochen Knörzer mal gefragt, ey, Ali, möchtest du auch mal zum Interview kommen? Du kommst sonst jetzt in letzter Zeit immer, kam er nach Niederlagen, aber nie, wenn sie mal gewonnen haben. Und so. Und da sagte er, ich hoffe, es ist okay, wenn ich es hier erzähle, ich weiß nicht mehr den genauen Wortlaut, aber er rief, glaube ich, so sinngemäß, nee, lass mal die sprechen, die es verdient haben. So, und ich finde, das sagt alles über ihn auch als Charakter aus. Wie gesagt, über das Sportliche, das müssen wir bewerten, darüber müssen wir sprechen. Aber diese allgemeine Meinung, die manche haben, dass er sich darstellen möchte oder so, das ist nicht korrekt. Das ist einfach falsch. Ja. So, jetzt bin ich fertig.
Alles gut.
Danke.
Seine Leistungskurve hat auf jeden Fall eine dicke Delle seit den letzten Wochen und auch schon fast Monaten. Das war so ein bisschen schleichend. Es gibt da immer wieder Spiele, die unauffällig sind, aber es gibt immer wieder Situationen, wo man sagen muss, das wackelt schon ziemlich deutlich, ne? Und wo man auch sagen muss, jetzt nach dem Spiel ist das natürlich schwierig zu bewerten, aber im Großen und Ganzen reicht das Ganze, um da oben mitzuspielen. Oder haben wir tatsächlich auch ein Stück weit überperformt? Ne? Das ist ja auch die Frage, weil natürlich haben wir jetzt auch nach dem Spiel wieder dieses Gemoppere. Und es ist teilweise auch ein großer Fehler, direkt nach dem Spiel mal ins Portal zu gucken, auch wenn ich das Portal natürlich sehr, sehr schätze und auch ein Kind des Portals bin, auch wenn ich jetzt nicht groß in Diskussionen irgendwie verzettle oder sonst was, aber sehr, sehr gerne mitlese. Ich glaube, das machen auch viele und auch viele interessante Beiträge darin finde. Und da muss man immer gucken, da muss man so ein bisschen abkühlen lassen und auch generell, wenn du im Stadion bist, haben wir auch letzte Woche drüber gesprochen, nachdem wir den Saarbrücken kurzzeitig zurücklagen, war die Stimmung ja auch schon wieder auf so einer wie am gefährlichen Kipppunkt, sage ich mal. Und das hast du natürlich nach so einem 5-1 ganz krass. Ne? Ich finde, man muss das Ganze aber einfach realistisch einschätzen. Und es ist auch klar, dass wir kein normaler Aufsteiger sind, wo man dann jetzt sagen kann, ja, ey, guck mal, wo wir herkommen. Das war ja ein Betriebsunfall einer Mannschaft, die eigentlich nicht in die Regionalliga gehört. Dann sind wir jetzt wieder da, wo wir vermeintlich auch nicht hingehören, wo der MSV aber spielerisch auf jeden Fall die letzten Jahre maximal hingehört hat. Und da muss man einfach sagen, es ist für mich gerade ganz schwierig, diese eiskalte Kalkulation und dieses Herz auf eine Linie zu bringen, weil auf der einen Seite wurden in der Winterpause auch durch den Vorstand und durch das Management ganz klare Ziele in meinen Augen, wenn sie auch nicht verbal gesetzt wurden, ganz klar mit Tatenziele anders justiert, umgesetzt und nach oben verbessert oder korrigiert. Und auf der anderen Seite ist es auch so, dass man jetzt sagen kann, man darf jetzt auf keinen Fall irgendwie, also darf man jetzt schon Konsequenzen fordern, und das passiert im Portal, die Richtung Trainer gehen, wo man also sagt, ist es schon so, dass man sagen muss, man muss ganz klar auch den Trainer hier anzählen, weil ganz klar, oder manche mutmaßen das auch, wird das im Hintergrund schon passieren. Ja, also zumindest wird im Hintergrund zumindest das aufgearbeitet und geguckt, wir haben jetzt vielleicht alles auf eine Karte gesetzt, aber vielleicht wird da gerade eine gläserne Decke erreicht mit einem Trainer, der das nicht kann. So wird teilweise im Portal gemutmaßt, und ich finde, das Ganze muss man zumindest mal irgendwie aufnehmen und wahrnehmen. Wie siehst du das?
Ja, boah, es ist so, so schwierig. Ihr merkt das draußen sicherlich auch. Also die Trainerdiskussion an sich, die will ich nicht aufmachen, weil ich finde, es verbietet sich trotzdem irgendwie. Also du kannst ja nicht...
Kommt zu früh. Sie käme viel zu früh. Darum geht's nicht. Also viele, aber es ist so ein bisschen so das Reaktionäre jetzt. Jetzt, wo es so, ja, wo wir jetzt zum ersten Mal nicht mehr auf einem Aufstiegsplatz sind. Wir sind 28 Spieltage immer auf einem Aufstiegsplatz gewesen. Ne? Jetzt sind wir gerade nicht mehr, und schon werden diese Diskussionen laut. Das ist sehr reaktionär, aber anhand dessen, was quasi im Winter rein nonverbal durch den Vorstand passiert ist, und also an Verstärkung, ne, hätte man da nicht sagen können, gut, wenn unser Ziel nur 45 Punkte und nicht Abstieg sind, hätte man ja uns ja nicht so verstärken müssen. Auf der anderen Seite, also nährt das jetzt die Hoffnung beziehungsweise den Glauben daran, dass man das schaffen kann, und auf der anderen Seite glauben dann jetzt viele, okay, dem Preetz wäre da auch egal, was der geleistet hat. Ich glaube es nicht, aber wie siehst du es?
Das Problem ist, und das hat Dietmar Hirsch im Anschluss auch gesagt, man lebt gerade, er hat es vor allem oder eigentlich nur auf das Sportliche bezogen, aber ich finde, emotional kann man das durchaus auch sagen, dass man gerade zu sehr in den Extremen lebt. Ne? Und natürlich von der Mannschaft her, auch bei ihm, ist natürlich die Aufgabe, das sportlich irgendwie in die Reihe zu bekommen. Und da hast du, finde ich, war das Ingolstadt-Spiel auswärts, war für mich ein guter, solider Anfang. So, weil es erwartet ja keiner, dass du von 0 auf 100 jetzt alles einmal umkippst. Aber Ingolstadt-Spiel, das war wirklich für mich so, das war ein guter Start, und so peu à peu hättest du das weitermachen können. Und da ist das Rostock-Spiel jetzt natürlich, das wirft dich jetzt wieder ganz weit zurück und kann es dann auswärts wieder komplett von vorne anfangen. Ich würde auch übrigens mal zu bedenken geben, dass dann natürlich, und das hast du in dieser Saison ja sehr häufig gehört, es kam dann zu Hause, meistens kam ja immer die Reaktion. Aber du baust dir da ja jetzt mittlerweile auch so massiven Druck auf, dass du immer sagst, klar, du kannst mit Sicherheit sagen, bisher hat es immer funktioniert. Aber es kann ja auch mal der Punkt kommen, wo du zu Hause auch mal verlierst. Und 1860 München ist kein schlechter Gegner, da kann sowas auch mal passieren.
Glaube ich aber nicht.
Glaube ich auch nicht. Aber das muss man ja immer weiterdenken. Und das hat Chris Schmoldt auch gesagt. Wir können ja nicht immer nur von unseren Heimspielen, von unserer geilen Atmosphäre zu Hause leben. Es kommen ja auch viele auswärts mit und verbreiten tolle Stimmung und unterstützen es. Was denn mit denen? So, und man kann sich ja nicht immer nur darauf verlassen, was wir zu Hause haben. Und da sagt Schmoldt auch, ich fand da kann ich vielleicht mal zu dem Punkt kommen. Normalerweise, ich glaube, das war das erste Mal, dass ich ihn mal in so einem Mix so ein Interview hatte, auch so mit Bild und so. Das ist eher ungewöhnlich, würde ich sagen. So, also da, wo normalerweise die Spieler herkommen. Ja, ich weiß auch gar nicht mehr, wie die Situation war, weil ich glaube, also mein Kollege Dirk und ich, wir waren diesmal die Einzigen aus Duisburg, also von der Presse her. Und wir hatten ihn jetzt nicht direkt angesprochen, ey Chris, sag mal was oder so.
Der hatte Redebedarf, ne?
Hatte ich so ein bisschen den Eindruck. Ich weiß nicht genau, wie die Konstellation da zusammenkam. Ich will jetzt auch nichts Falsches behaupten, so, aber auf einmal stand er da und wir haben dann halt so gequatscht. So. Und das waren 5 Minuten. Also ihr seht einen Ausschnitt auf unserem Instagram-Kanal, aber es waren ganze 5 Minuten. So, und hatte man schon auch den Eindruck, dass er mal, ne, auf sachlicher Art und Weise, vollkommen klar, aber dann schon hier und da dann mal so ein bisschen auch die Schärfe in Anführungszeichen gezeigt hat, nämlich indem er gesagt hat, so wie wir körperlos auswärts häufig auftreten, das ist nicht das, wofür der MSV stehen soll, oder das ist nicht das, wofür wir stehen wollen. Und so sinngemäß hatte er ja auch gesagt, dass sich einige mal überlegen müssen, wie das jetzt da so weitergehen soll mit diesem Auftritt gerade auswärts, dass das so körperlich von der Mentalität her, dass das nicht geht. Also insofern waren da in vielen Punkten schon so kleine Botschaften drin, wo man relativ klar verstanden hat, okay, das ist eine klare Aufforderung auch an die Mannschaft, da mal was zu ändern. Insofern,
glaubst du denn, man hat intern alles auf eine Karte gesetzt? Glaubst du denn, dass da die Klarheit der Kalkulation ist, dass man gesagt hat, komm, wir müssen jetzt aufsteigen? Und glaubst du, da ist irgendwo auch dann irgendwie auch der Trainer in irgendeiner Art und Weise, ja, wird in Abrede gestellt? Ich kann es mir nicht vorstellen und ich würde es mir auch nicht wünschen. Das sage ich ganz klar. Auch wenn ich ganz klar, da möchte ich auch gleich nochmal kurz kommen, nicht ganz verstanden habe, auch warum wir nochmal komplett mit dem gleichen Aufzug gegen Rostock angetreten sind. Aber im Großen und Ganzen kommt das für mich viel zu früh. Aber glaubst du auch, dass dieses an diesen Mutmaßungen was dran ist, dass der Preetz im Zweifel sagt, ey, Kalkulation, der Taschenrechner sagt so und so, das muss jetzt geschehen. Ist mir egal, dass ihr die alle lieb habt.
Bürotechnik ist kein Verbrechen.
Streifendienst 1902 wird präsentiert von Bürosysteme Lilienthal.
Euer Büroprofi im Ruhrpott und am Niederrhein.
Ich weiß es ehrlicherweise nicht. Ich habe dazu keine Meinung und ich würde mich auch ungern auf irgendwas da festlegen wollen, weil ich weiß es wirklich nicht. So ein bisschen, was in mir sagt, ich könnte es mir vorstellen. Aber auf der anderen Seite sage ich auch, und das ist wie bei dir, ich hoffe es auch nicht. Und ich fände es irgendwie auch ein wenig übertrieben, nach wie vor. Ja, die Chance ist riesig. So. Aber auch Chris Schmoll, da komme ich wieder drauf zurück, er hat ja gesagt, es geht um das Grundsätzliche. Es geht ja nicht darum, um Aufstieg und so weiter, sondern diese Auftritte gerade auswärts, die sind ja an das Grundsätzliche, was wir ändern müssen. Und das müssen wir ändern, auch wenn wir aufsteigen oder nicht aufsteigen. So, also das muss sowieso besser werden, vollkommen egal, in welche Richtung es geht.
Was ist denn aber dann der Grund? Warum ist diese Riesendiskrepanz zwischen Heim und Auswärts da? Ich meine, du fährst auch viel mit, du erlebst die Jungs gerade danach.
Und das war auch nicht immer so, ne? Du bist ja super ins Jahr gekommen mit dem 4-0 gegen Stuttgart, ne? Mit einer super zweiten Halbzeit.
Vielleicht spielt er einfach zu viel verkopft. Ne, das ist manchmal ja einfach das.
Aber dieses Auftreten, ja, auch gerade, ich fand schon das erste Tor, das war so bezeichnend. So, man ist noch gar nicht auf dem Platz. Ne? Und jetzt mal ganz kurz, warum spielen wir denn wieder mit Müller? Also ich will jetzt gar nicht auf einen gehen, aber warum haben wir nicht Zazar zum Beispiel da spielen lassen?
Weil als er gekommen ist, er zweikampftechnisch auch nicht gut war.
Nein, aber ich hab's trotzdem nicht ganz verstanden, weil ich finde, der spielt ja schon eine sehr passive Rolle. Der spielt total in Ordnung, der spielt einen grundsoliden Ball. Aber es reicht dann in der Spitze halt teilweise nicht. Und da hätte ich mir schon einen Zazar gewünscht. Meuer, klar, hat das Tor gemacht. Aber warum spielen wir nochmal mit Feed, Zehner, Noss außen?
Das habe ich auch nicht verstanden.
Das hat nicht funktioniert. Und jetzt machen wir das Ganze nochmal. Und ich habe gedacht, okay, jetzt will er diesen, ja, so ein One-Trick-Pony-mäßig, das, was gegen Saarbrücken geklappt hat, packt er jetzt nochmal aus. Keine Ahnung.
Nur Susek hat statt Kota gespielt.
Ja, genau. Und dann, genau, klar. Aber ansonsten, ne, kann man wieder sagen, komm, 50. Minute, wir wechseln die Flügel aus. Ich weiß auch nicht, warum Simala nicht von Anfang an gespielt hat. Da fehlt mir natürlich aber auch jetzt der taktische Hintergrund, was man sich da gedacht hat. Wenn man mich da jetzt 1:1 irgendwie briefen würde, würde ich sagen, okay, macht vielleicht Sinn. Aber so von außen betrachtet habe ich es nicht verstanden. Das Ergebnis gibt mir, uns da auch irgendwie recht, dass das nicht so geklappt hat. Wir haben es nie geschafft, irgendwie Druck auf den Ballführenden zu machen. Was bringt man? Der Trainer, der Rostocker ja auch gesagt hat, war ja auch interessant, dass er gesagt hat, dass er quasi, es gibt gegen Duisburg gibt es quasi entweder nur 1-1 verteidigen oder tiefen Block. Und tiefen Block bedeutet ja mehr oder weniger,
Du hast nicht den Zugriff aufs Spiel und guckst einfach, dass der Gegner dich überrennt. Der sagt, wir haben nicht eine Situation quasi, wo wir irgendwie einen Block verteidigen mussten, weil der MSV, wenn er mal den Ballbesitz hatte, klar, wir hatten Torabschlusschancen etc., aber das war ja alles Stückwerk. Das war ja alles immer sehr, sehr schnell. Wir haben ja diesen einen Plan, umschalten, schnell Tore schießen. Ne? Ja. Ballbesitz ist egal, wir kontern aus einer sicheren Defensive. Das Konter-Umschaltspiel hat nicht wirklich funktioniert und natürlich waren wir ein bisschen glücklos im Abschluss. Aber um gut zu kontern, muss man erstmal gucken, dass man sich nicht schon 3-4 fängt. Und ich finde, da krankt jetzt gerade unsere Grundstruktur. Wir verlassen uns darauf, dass die Abwehr was abfängt und wir dann ganz schnell nach vorne gehen. Aber die Abwehr fängt sich ein und dann musst du im Sturm wieder gucken, dass du das irgendwie ausbesserst. Das hat gegen Saarbrücken funktioniert, aber gegen Rostock funktioniert das halt eben nicht. Und dann hast du jetzt 1860 München vor der Kappe, dann hast du jetzt danach Essen vor der Brust.
Vorher noch das Niederrhein-Pokal.
Dann noch Niederrhein-Pokal-Halbfinale gegen Bocholt, die auch sicherlich andere Vorstellungen in der vierten Liga hatten. Die haben ihre Chance jetzt noch auf den DFB-Pokal, die werden sich zerreißen. Das wird auch kein einfaches Spiel. Ich bin, was meine Stimmungslage angeht, super enttäuscht, weil man sich jetzt nach Hoffenheim, nach Wiesbaden und jetzt ne, in Rostock wieder das dritte Mal hat so klatschen lassen.
Ja.
Das zeigt mir persönlich, ich glaube, wir müssen es vielleicht mal nachschauen, ich hatte keinen Bock darauf zu gegebenermaßen, aber hat sich ein Aufsteiger, also eine Mannschaft, die in die zweite Liga aufgestiegen ist, in der Saison mal so herbe Niederlagen geleistet, also auch in der Fülle und jetzt auch, ist es ja auch relativ nah beieinander, ich weiß es nicht. Aber ich bin weder der Ansicht, dass man jetzt sagen muss, das Wort auch mit A, das brauchen wir gar nicht mehr in den Mund zu nehmen. Und auf der anderen Seite muss ich aber auch sagen, ich bin weit davon weg zu sagen, ja, Schwamm drüber, gucken wir, Mund abwischen, weiter geht's. Weil du hast es gesagt, es ist ein grundsätzliches Problem in der Abwehr. Und so würden wir wahrscheinlich auswärts gar kein Spiel mehr gewinnen mit der Herangehensweise. Und deswegen, ja.
Dazu eine Abschlussfrage vielleicht, damit wir dann nochmal weiterkommen.
Ja, ja, ja.
Würdest du vielleicht mal, ne, es muss ja keine grundsätzlich halte ich Fleckstein und Hahn immer noch für sehr gute Verteidiger. Du hast nicht umsonst mit ihnen die Verträge verlängert. Vielleicht wäre es aber aus meiner Sicht gut, dazu kannst du gleich was sagen, ob du das schlau oder doof finden würdest, weil du jetzt auch wichtige Spiele hast. Also ist es auch wiederum ein extremes Risiko. Aber Schlicke zuletzt hat es nicht schlecht gemacht. Wie wäre es denn mal, du kannst ja grundsätzlich beide nicht rausnehmen, einer wird spielen, aber wenn du mal, um vielleicht auch im Kopf einfach mal wieder klar zu werden, weil ich habe so ein bisschen den Eindruck, die Schwächen werden immer von Woche zu Woche weitergeprügelt, aber es gibt nicht so richtig einen Ausweg. Einfach mal ein Spiel, die Rotation machen sie auf anderen Positionen ja auch, da dem einen oder anderen einfach mal ein Spiel Pause zu geben, nicht um jetzt zu bestrafen und um zu sagen...
Wen denkst du da? In erster Linie würdest du Hahn rausnehmen als Kapitän, auch teilweise als Aggressive Leader und als Stimmführer?
Vielleicht schon, mal für ein Spiel. Aber wie gesagt, es ist auch, also ich möchte die Entscheidung nicht treffen, es ist nur ein Gedankengang. Du kannst natürlich umgekehrt auch sagen, dass Dietmar Hirsch sagt, nee, gerade weil die beiden, und nochmal, nicht allein nur auf Ali Hahn beschränken, aber die haben jetzt mal seit einer längeren Zeit eine Schwächephase und gerade in dieser Phase stütze ich sie, indem ich sie immer spielen lasse, auch wenn sie Fehler machen. Nur die Frage ist, wie lange kannst du das sportlich noch so vertreten? Und vielleicht wäre es psychologisch, das ist aber Küchenpsychologie, vielleicht mal besser, einfach mal ein Spiel mal Pause zu machen, den Kopf wieder klar zu kriegen und dann wieder neu anzufangen, weil manchmal, wenn man auch die ganze Zeit jetzt wochenlang Fehler produziert hat, irgendwann kommt man ja vielleicht aus diesem Strudel auch gar nicht mehr raus. Und dann ist vielleicht mal eine Pause auch mal ganz dankbar. Aber das kann in beide Richtungen funktionieren, egal was er macht. Es kann aber auch schief gehen. Insofern ist das eine extrem schwierige Entscheidung. Und nochmal, er ist Kapitän, Leader und so weiter. Also du setzt da auch nicht irgendwen auf die Bank, wenn du diese Entscheidung triffst. Insofern muss man diese Entscheidungen auch sehr gründlich darüber nachdenken. Und das ist sehr schwierig. Also da bin ich sehr gespannt, was Dietmar Hirsch oder wie er sich dort entscheidet.
Ja, als nächstes kommt 1860 München zu uns in die Arena. Grundsätzlich, wen würdest du dann ersetzen? Also beziehungsweise wen, mit wem würdest du ihn ersetzen? Also würdest du dann Schlicke wieder reinsetzen? Ist Becker inzwischen wettbewerbsfähig? Ich kann es nicht einschätzen.
Das kann man nur schlecht sagen, aber so oder so. Also ich würde nicht Becker und Schlicke spielen lassen. Also ich würde mit Schlicke gehen und dann kannst du dir überlegen, ob du dir Fleckstein oder Hahn nimmst. Es ist ja so, also ist ja nicht so, dass dass nur Hahn die Fehler gemacht hätte, ne? Deswegen, also, aber einen Erfahrenen brauchst du auf jeden Fall. Also ich würde nicht beide rausnehmen. Und Becker kommt auch gerade aus einer Verletzung und der hat noch kein Pflichtspiel gemacht. Also das kannst du nicht machen.
1860 kommt jetzt am Sonntag mit einer Dreierkette wahrscheinlich. Wäre es dann die Möglichkeit, wie gegen Ingolstadt sowas nochmal zu spiegeln? Also 1860 spielt ja meistens dann auf so einen sehr tiefen Block heraus mit zwei Schienenspielern in der Innenverteidigung, so ein Simon Fürth zum Beispiel, der Belgier, ein Fels in der Brandung. Wie würdest du das angehen jetzt am nächsten Sonntag? Ich würde wahrscheinlich trotzdem Viererkette spielen und ich würde auch tatsächlich bevorzugen, die Delle rauszulaufen. Jetzt zu sagen, in den Hahn rauszunehmen, wäre für mich tatsächlich kein gutes Zeichen. Man muss längerfristig denken und auch vielleicht bei der nächsten Saison, wo wir auch spielen. Wie gesagt, ich bin absolut nicht unglücklich darüber, wie die Saison läuft. Ich sag's immer wieder, vor der Saison hätte ich diesen Tabellenplatz und auch noch zwei, drei Tabellenplätze darunter eiskalt, ohne nachzugucken, gekauft. Deswegen alles gut. Es ist natürlich schade. Ich finde die Art und Weise der Niederlagen ärgerlich. Aber jetzt am Sonntag dann sofort alles umzuschmeißen, das kommt mir dann auch selbst in der Viererkette zu früh, auch wenn viele das gefordert haben, weil ich da noch nicht die Alternativen sehe, die dann wiederum gegen eine spielstarke Mannschaft wie 1860 da die Kastanien aus dem Feuer holt. Und da spreche ich auch besonders über einen Stürmer. Es bleibt weiter nordisch, nachdem uns jetzt ein gewisser Herr Holten beglückt hat. Beglückt uns hoffentlich jetzt nicht ein gewisser Herr Haugen. Denn der ist der Top-Torschütze bei 1860 München.
Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, 11 Treffer.
Richtig.
Oder so. Wirklich irre. Aber er ist ja dann nicht der Einzige. Also was ja ein bisschen verrückt ist, dass ja an Kevin Volland und Florian Niederlechner, die ja am Anfang der Saison gekommen sind, wo du dir ja dachtest, besseren Sturm hat keiner in der dritten Liga. Und wenn du aber mal deren Torausbeute im Vergleich zu Haugen und auch ein Patrick Hopsch dir anguckst, ist das ja nix im Vergleich. Ne? Also daran sieht man mal, was für eine absurde Sturmreihe die eigentlich haben. Trotzdem muss man ja auch dazu sagen, dass klar, sie haben in diesem Jahr noch kein Spiel verloren. Jetzt am Wochenende.
4 Spiele in Folge gewonnen, jetzt am Wochenende gegen Wien-Wiesbaden unentschieden gespielt im Top-Verfolgerduell.
Und trotzdem, also sie sind zurück im Aufstiegsrennen, kann man so sagen. Dennoch ist es aber schon so, auch wenn du dir die letzten Spiele anguckst, ja, das gegen Havelse war deutlich. Aber ansonsten, wenn man ehrlich ist, aber das sagen sie auch selber, die spielen eigentlich auch keinen schönen Fußball. Ne? Also, und das waren lauter knappe Ergebnisse. Da waren gerade in den 60 Spielen auch viele kritische Schiedsrichterentscheidungen dabei. Ich will es jetzt nicht darauf reduzieren, das wäre nicht angemessen. Aber ich sage mal so, es ist jetzt nicht so, auch wenn sich natürlich mit dieser Siegesserie sie sich wieder ganz nach oben katapultiert haben, aber es ist nicht so, dass diese Mannschaft jetzt an sich spielerisch so überragend wäre. Ich finde, sie spielen da ähnlich wie der MSV aus einer Kompaktheit, aus einer Robustheit heraus und über schnelle Konter. So, das ist, glaube ich, so der klassische Drittliga-Fußball. Dementsprechend wird es umso mehr interessant, wie beide Mannschaften das dann angehen. Wahrscheinlich wird der MSV, wenn die Löwen doch beschließen, sich nur darauf zu reduzieren, werden sie wahrscheinlich versuchen, das Ding spielerisch zu lösen. Insofern wird eine spannende Kiste, ne? Hinspiel. 3-1 verloren.
Das total war ärgerlich. Da habe ich mich so tierisch drüber geärgert. Wir waren so am 2-2 dran und dann schießen die da 3-1. Ne? Aber wie gesagt, in Giesing, da holt der MSV nie was. Das ist ja okay. Aber jetzt gegen 1860 zu Hause, da weiß ich auch noch, da haben wir mal 6-0 zu Hause verloren. Da haben wir ja, als wir diese historische Niederlage gegen Wiesbaden aufgearbeitet haben, da haben wir das ja auch nochmal aus der Kiste geholt. Und jetzt, ja, also stehen die Vorzeichen natürlich anders, aber ich gucke gerade mal die Vorrundentabellen an. Da sind wir auf Platz 3 und München auf Platz 8. Und jetzt dreht sich das Ganze so ein bisschen. Wir sind in der Rückrundentabelle nämlich auf Platz 7 und die auf Platz 4. Also so langsam zeigt sich, wer hat den langen Atem hinten raus. Ne? Und
aber von denen da oben hat das bisher bis auf Osnabrück keiner.
So richtig nicht. Aber die Spiele, die jetzt den langen Atem auch so brauchen, die kommen ja jetzt erst. Ja. Und wenn Rostock und München es sich jetzt schaffen, da weiter in dieser Pole-Position zu halten, dann wird das sicherlich auch bis zum Schluss spannend bleiben. Beim MSV ist das ja genauso. Viele reden das jetzt ja alles schon in Schutt und Asche. Das ist ja Quatsch. Mein Gott, wir sind immer noch dran. Ja? Und dann klappt es halt nicht mit dem Aufstieg. Aber was für eine Leistung. Und ja, wir sind kein normaler Aufsteiger. Man darf schon erwarten, dass der MSV mit dem, was er an Spielermaterial auch im Winter dazu geholt hat, natürlich dementsprechend auch auftritt. Also dieses, ja, wir sind ja Aufsteiger und humble. Ja und nein, ne? Aber auf der anderen Seite, wir sind da noch voll im Rennen. Und ich glaube auch ganz ehrlich, klar, wir haben da wirklich, da kommen mit, was ich schon erwähnt, mit Volland, Vogelsammer und Haugen, das ist...
Vogelsammer, du meinst Niederlechner.
Guck mal, Vogelsammer war ich bin noch bei Rostock. Yeah. Aber warum verwechsle ich Vogelsammer und Niederlechner? Das habe ich so häufig. Egal, aber die sehen sich auch nicht, sondern nicht mal ähnlich. Aber es sind beides komische Namen. Keine Ahnung, aber ja, diesen Knick habe ich häufiger im Gehirn. Nein, aber Niederlechner wird natürlich mit Volland und Haugen ein sehr gefährliches Trio bilden, wenn sie denn zu dritt spielen. Sind alle fit, oder? Ich habe jetzt nichts anderes gehört.
Ich meine, ja.
Aber im Großen und Ganzen ist Volland jetzt ja auch eher derjenige, der da nicht als Torschütze in Erscheinung tritt zumindest. Ich glaube, ich guck mal ganz kurz hier noch in die Statistiken. Gucken wir mal eben Herrn Volland. Ich glaube, Herr Volland hat bis jetzt 4 Tore und 7 Vorlagen. Also das ist natürlich immer noch super, aber es ist...
Natürlich.
Aber Haugen dementsprechend da mit 11 Toren der Top-Torschütze. Ich erwarte aber ein ganz anderes Spiel wieder. Und zwar eher wieder so ein Spiel wie gegen Saarbrücken. Das hat auch was damit zu tun, dass ich glaube, dass da unter der Woche intern viele Ärsche brennen, dass da intern auch vielleicht mal so der ein oder andere Stein umgedreht wird. Und ganz wichtig, liebe Freunde, ab 14 Uhr am Sonntag,
oh ja,
der Busempfang von Laufe für den MSV. Da muss man mal auf jeden Fall ein Auge drauf haben, am besten natürlich vorbeikommen. Seid am Start, wenn der Bus dann in die Arena einfährt. Und dann hoffen wir mal, dass wir dem MSV einen gebührenden Empfang und auch einen motivierenden Empfang bereiten können. Das Ganze, ich schaue das Ganze ja auch noch einmal nach hier, damit ich keinen Mist erzähle. Aber ich meine, das Ganze soll ab 14 Uhr starten. Genau so ist es. Laufe für den MSV hat mir dann nochmal geschrieben. Vielen Dank übrigens, Jungs, liebe Grüße. Also ab 14 Uhr am Stadionparkplatz und dann den Bus begrüßen und den Jungs richtig Feuer unterm Hintern machen. Und das Ganze kann natürlich auch dann schon nochmal so eine Wirkung haben. Ich könnte mir vorstellen, dass es dann wieder eher so losgeht wie die Feuerwehr.
Vielleicht auch mit Rasim Bulic, eventuell.
Oh, du nährst da, okay, weißt du da mehr?
Noch nicht, aber sagen wir mal so, weil da auch die Frage jetzt am Wochenende aufkam, wir haben über Leon Müller und die Doppelsechs gesprochen, wo mein Kollege Dirk, glaube ich, gefragt hat, wie ist denn jetzt die Lage? Hat an diesem Tag ein Rasim Bulic beispielsweise gefehlt? Und da hat dann Chris, hat Chris Schmoll dann so gesagt, es ist ja endlich. Also das Ende naht wohl, was auch immer das heißt.
Keine Ahnung.
Wird notgeschlachtet. Okay. Und jetzt nochmal in die Eisdonne jeden Tag.
Ich habe über die Insta-Seite gesehen, dass er Lauftraining macht.
Das war ja letzte Woche. Also jetzt kann er auch wieder...
Also er hat gefehlt. Das wäre natürlich super, wenn er wieder spielen könnte. Und ich bin sehr gespannt, ob es tatsächlich auch in der Viererkette Änderungen gibt. Ich würde mich wundern. Und ich würde es auch nicht unbedingt begrüßen. Ja. Aber auf der anderen Seite, wie du auch sagst, es könnte auch eine Reinwaschung sein, so einen der beiden Innenverteidiger vielleicht mal aus der Schusslinie zu nehmen. Jetzt müssen wir natürlich schauen. Wir machen das Ganze heute ein bisschen kürzer. Wir müssen noch tippen. Du fängst mal an. Ich bin lustigerweise trotzdem, obwohl ich wirklich heute, wir tragen ja auch beide getragen schwarz, weil wir hier heute trauern, aber ich bin im Großen und Ganzen, bin ich trotzdem optimistisch und möchte diese Folge auch optimistisch beenden. Ich bin nämlich Ich glaube tatsächlich, dass wir gegen München, natürlich, wir spielen zu Hause, aber wir werden wieder einen Sieg sehen. Und wenn du jetzt hier schon so rumdenkst und ich sag, wir gewinnen 3-1, fertig, aus.
Gut, ich erneuere meinen Tipp von letzter Woche und sage 2-2.
Okay, alles klar, 2-2. Wir zählen das auch irgendwie nie mit, ne? Also nee, eigentlich muss man da, eigentlich hat
es aber von nächsten Saison mal ein Tippspiel mit euch da draußen.
Ne? Man hat überhaupt keinen Hand und Fuß hier. Aber Wettschulden sind ja Ehrenschulden, noch aus der letzten. Ja. Müssen wir noch drauf eingehen. Liebe Grüße noch mal ganz kurz hier hinten raus an Zebra FM. Wir wissen zwar nicht mehr ganz genau, um welche Wette es da bei euch ging, aber es gab auf jeden Fall lecker Essen. Da wurden wir mal einfach verlinkt und gezeigt. Da kannst du ja mal ein Beispiel nehmen. Da wurde scheinbar jemand lecker zum Essen ausgeführt. Und ich erwarte ja gar nicht viel. Und freuen trotzdem heute enttäuscht.
Wir freuen uns, wenn ihr uns bald den Kontext erläutert. Aber deswegen, lass es doch einfach mal so machen, weil wir haben ja nie einen Termin festgelegt, wann ich jetzt was mitbringe. Lass es uns nach dem Derby machen.
Okay, hoffen wir, dass wir was zum Anstoßen haben. Übrigens, dann
je nachdem, wenn nicht, dann passt's auch.
Wo wir gerade auch bei den Grüßen an Zebra FM sind, ich werde mit Daniel Rasche dann wahrscheinlich das Spiel gegen Essen kommentieren. Für Zebra FM, da freue ich mich schon sehr drauf. In dem Sinne, da haben wir natürlich noch ein bisschen Vorlauf. Erstmal jetzt 1860 München am Sonntag. Denkt dran, vorher den Bus begrüßen. Alle in Blau und Weiß, seid auf jeden Fall dabei und macht die Mannschaft heiß. Und ich glaube ganz ehrlich weiterhin, dass wir bis zum Schluss auch an den Fleischtöpfen dranbleiben. Es ist natürlich jetzt ein harter Moment, aber ich bin trotzdem positiv und ich bin sicher, wir gewinnen das am Sonntag. In dem Sinne, David,
lassen Gottes Ohren.
Okay, ja. Ihr Lieben, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Klickt fleißig, subscribed und ja, wir freuen uns über jeden Kommentar. Auch wenn wir wieder Mist reden, ihr wisst, ihr dürft alles in die Kommentare hauen, aber auch jedes liebe Wort, da geht uns wirklich das Herz auf, weil dieses Projekt, das wächst immer weiter und das wächst mit euch und auch für euch natürlich. In dem Sinne, wir freuen uns, wenn ihr auch dann nächste Woche wieder mit am Start seid. Vielen Dank fürs Zuhören. Macht's gut, schöne Woche. Ciao, ciao.
Tschüss.
Streifendienst 1902, der MSV-Talk. Eine Produktion von Radio Duisburg und der NRZ. Präsentiert von Bürosysteme Lilienthal, euer Büroprofi im Ruhrpott und am Niederrhein.